didn't choose the place or time, but I hear it was a high old time in Hollywood. They fed me on dreams and discontent, cast on clothes and borrowed soup, curled my hair in twisted rags for Hollywood. There's a few that win, but many lose. Those that lose, lose everything. Every day there's bad news in from Zurich. The burghers cry, it's their own fault. The burghers cry, the boat is full. The hungry poor don't stand a chance in Zurich. I hate the way.
I hate the world.
I hate the way.
I hate the world.
Ja, hier ist jetzt das Info von heute. Hier ist nicht das normale Info. Die Inforedaktion vom Donnerstag ist komplett über die ganze BRD verstreut. Hier ist jetzt Radio International. Wir haben das jetzt spontan heute übernommen, kurzes Info. Unsere Themen werden sein, erst einmal, also auch ziemlich aktuell, die Wahlen in Nicaragua, die Stimmung da, was sich da noch getan hat seit den Wahlen. Danach eine Einschätzung von Radio Venceremos, hier ein Telefoninterview mit Köln, über die Situation, wie sie die Situation jetzt einschätzen. Dann geht es noch weiter zu diesem Faschoprozess hier in Freiburg, wie der ausgegangen ist. Da haben wir nachher ein Studiogespräch hier, aber dann, das wird ihr dann schon alles noch mitkriegen.
Die Wahl gewonnen, das ist mittlerweile bekannt. Bevor wir zum aktuellen Teil von Nicaragua kommen, erstmal noch allgemein was zur UNO und deren Verbindung zur Contra. Die UNO entstand als Bündnis von 14 Splitterparteien, die über Jahre hinweg politische Sprachrohr der Contra waren, mit den aus Honduras, Costa Rica und Miami zurückgekehrten Contra-Führern. Ein erstes offizielles Treffen zwischen Contra-Führung und den Vertretern der 14 Parteien fand Anfang April 1989 in Guatemala statt, wo versucht wurde, eine gemeinsame Stoßrichtung und Arbeitsteilung für die Wahlen 1990 festzulegen. Hieraus entstand die UNO, die bezeichnenderweise den Namen übernahm, den sich die Contra zwischen 1985 und 87 gegeben hatte. In späteren Verlautbarungen bestätigten sowohl Vertreter der Contra wie der UNO die enge Kooperation bzw. Arbeitsteilung, wobei von Seiten der UNO immer darauf hingewiesen wurde, dass sie versucht, die politischen Ziele mit zivilen Mitteln zu erreichen. So erklärte der Vizepräsidentschaftskandidat Godoy Anfang Dezember auf einer Wahlveranstaltung, Zitat, wir arbeiten gemeinsam mit der Resistencia Nicaragüense in diesem Projekt, um die Dinge zu verändern. Eindeutiger war gar Enrique Bermudas, der Oberbefehlshaber der Contra, in einem Kommuniqué zur Kandidaturernennung der UNO. Zitat: Nicaraguaner, ich gebe hiermit kund, dass die Freiheitskämpfer die Präsidentschaftskandidaten der Nationalen Oppositionsunion unterstützen.
Ja, um einen kleinen Eindruck davon zu kriegen, wie die UNO bzw. die Vertreterin oder die Vertreter mit der Somoza-Diktatur in Verbindung standen. Da gibt es hier so ein paar kleine Sachen, zum Beispiel Rodolfo Mejia Ubia, Platz Nummer 10 für die Region 3. Er war Direktor des Somozistischen Agrarinstituts, dessen Aufgabe es war, unter anderem Land an hohe Offiziere der Nationalgarde zu vergeben und hunderte von Bauern aus der Provinz Chinandega zu vertreiben und zur Neuansiedlung in Nueva Guinea zu zwingen. Oder auch Nicolas Morales und Julio Mena, Kandidaten in der Region 3 und 4, waren Führer der Somozistischen Lehrergewerkschaft. Dann noch Socorro Sánchez Guitérrez, Kandidatin in San Rafael del Sur, Region 3, gehörte der Somoza-Partei an und arbeitete für die Geheimdienst OSN. Oder auch Pedro Pablo Segura Miranda, Kandidat in Tola. Rivas war Gefreiter der Guardia Nacional. 1969 beantragte er eine Fortbildung in Counterinsurgency an der Militärakademie und bat darum, mit Carlo Orlando Gutierrez zusammenarbeiten zu dürfen. Als Ranger bzw. El Ranger zu den brutalsten Folterern unter Somoza gehörte. Das sind jetzt nur ein paar wenige Beispiele von den UNO-Kandidaten und Kandidatinnen, die mit der Somoza-Diktatur verquickt waren. Aber das zeigt vielleicht ein bisschen die Verquickung, also was da auch jetzt gewählt wurde. Man soll vielleicht noch ein paar Worte zur Violeta Chamorro selbst verlieren. Sie ist Herausgeberin der Prensa. Sie ist eigentlich die Frau des ehemaligen angesehenen Oppositionskandidaten, der 1978 ermordet wurde. Dadurch, dass sie eigentlich die Frau ist von beziehungsweise die Witwe von einem angesehenen Oppositionspolitiker, konnte sie in der Wahl jetzt überhaupt erst diese Rolle einnehmen, die sie hat. Die Familie Chamorro selbst ist gespalten in die verschiedensten Lager. Während der Mann ziemlich liberal war, scheint die Frau doch jetzt ins rechtsextreme Lager abgedriftet zu sein. Die Tochter allerdings ist überzeugte Sandinistin. Sie hat eigentlich mal einen Text geschrieben an ihre Mutter, beziehungsweise auch einen offenen Brief, wo sie an ihre Mutter geschrieben hat: Die UNO versammelt alle politischen Feinde meines Vaters, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. In ihr haben die Anhänger des somozistischen Regimes Unterschlupf gefunden, diejenigen, die ehemals der offiziellen Opposition angehörten, Personen, die mit dem Regime kollaborierten, Ex-Nationalgardisten, Pseudo-Oppositionelle, die immer ihren persönlichen politischen Interessen den Vorrang gaben, gegenüber den nationalen Interessen. Sie alle widersetzten sich geradewegs den Idealen meines Vaters, eine vereinigte antisomozistische Opposition für die Befreiung zu schaffen, für die er immer gekämpft hat. So, jetzt, das war so ein bisschen zum Hintergrund, zu den Wahlen in Nicaragua. Jetzt haben wir einen kurzen Teil aus dem Interview, das wir am Dienstag geführt haben mit Managua. Das spielen wir jetzt kurz ein. So die Lage, wie sah es direkt nach den Wahlen aus?
Du bist gerade in Managua, bist seit längerem da, du bist wegen den Wahlen dahin gefahren. Wir haben gestern schon mal mit dir kurz telefoniert, ein kurzes Interview gemacht. Kannst du vielleicht heute mal ein bisschen genauer erzählen, auch jetzt, wie so nach der Wahl so die Stimmung ist in Managua, was da so gerade abläuft?
Ja, die Stimmung in Managua ist unwahrscheinlich komisch. Dafür, dass eine Union hier gesiegt hat mit einer absoluten Mehrheit, sind die Straßen totenstill, traurig. Es ist eine ganz traurige Stimmung. Gestern den ganzen Tag über, wir sind also mehrfach durch die Straßen gefahren, es ist wie ausgestorben. Es ist nichts, wo man jetzt eine Freude oder sowas spürt. Und es macht einem so... Es macht einen ganz unheimlichen Eindruck. Und das Erste, was wieder eine Stimmung ausgedrückt hat, war gestern Abend, dass so Spontan-Demos entstanden sind, Spontan-Demos von der Frente, wo also auch bei uns hier im Stadtteil und später halt auch in anderen Stadtteilen also plötzlich unheimlich viele Leute zusammengekommen sind, durch die Straßen gerannt sind und halt also die Parolen, wir sind Sandinisten oder ja, wir, die Macht gehört dem Volk und halt so dann durch die Straßen gerannt sind. Und das war irgendwie, also plötzlich hast du so gemerkt, es ist doch noch Leben in der Stadt, es gibt noch was, was sich ausdrückt.
Und so von der UNO selbst, von den Wählerinnen und Wählern, da ist eigentlich so keine größeren Freuden, Feste oder sowas auf den Straßen oder sowas, gibt es gar nichts.
Das also es gab gestern dann direkt am UNO-Haus, gab es dann auch ein Fest, das war organisiert. Mhm. Und da kamen dann halt auch schon viele hin. Mhm. Und ich war dann dort auch, war dort auch ein paar Minuten und mir war es dort allerdings etwas unheimlich, weil wahnsinnig viel Alkohol geflossen ist. Mhm. Und ich da eigentlich eine sehr aggressive Stimmung erlebt habe. Und ja, ich bin dann auch wieder gegangen. Mhm. Aber jetzt so, dass du denkst, hier die Stadt hat, also über 50% der Stadt hat gewonnen, dass dann also überall Feste stattfinden, das ist überhaupt nicht der Fall. Mhm. Also es war hat sich konzentriert vor diesem UNO-Haus und damit war es dann auch schon.
Ja, kannst du vielleicht dann jetzt mal so ein bisschen genau... Also
ja, so, das war jetzt so das Interview vom Dienstag. Wir machen aber jetzt erst nochmal kurz Musik rein und zwar No Pasarán, Venceremos. Das heißt, die werden nicht durchkommen, wir werden siegen.
Vendrá la guerra, amor. Y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sandino.
Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
La guerra, amor, yo me envolveré en tu sombra invencible, como un fiero león protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes, que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
El nuevo día con su fiesta de pájaros y niños.
Ja, jetzt geht's gleich weiter mit dem aktuellen Bericht über die Situation heute. Aber jetzt noch kurz eine Aufforderung an euch. Da wir heute ja Radio International die Infosendung macht, wenn ihr was habt, was unbedingt rein soll, zum Beispiel Veranstaltungshinweise oder so, weil wir haben da nicht besonders viel, ruft noch kurz an. Die Studionummer ist 31028, also 31028. Dann können wir das noch reinnehmen. Jetzt geht's aber weiter mit dem Interview, was wir geführt haben heute Nachmittag mit Managua über die Situation, wie sie sich weiterentwickelt hat.
Wir haben wieder mal ein paar Fragen an euch. Wir haben jetzt so ein paar Veränderungen mitgekriegt, dass sich mittlerweile bei euch in Managua bzw. Nicaragua einiges verändert hat. Kannst du vielleicht mal so kurz anfangen, was so Situation ist im Moment? Vielleicht erstmal kurz mit dem Stimmungsbericht. Ich denke, da hat sich auch einiges verändert.
Ja, die Stimmung, die hat sich ganz toll eigentlich verändert, nachdem so am Anfang am Sonntag so eine Lähmung war und eine fürchterliche Traurigkeit. Ist dann abends schon, sind die ersten Demonstrationen losgegangen durch verschiedene Stadtteile, also verschiedene Barrios. Und wo sich, also ich habe es nur bei uns hier mitgekriegt, die Leute wirklich so rennend da hinterhergegangen sind mit Sandinisten, fahren und halt auch wieder mit Parolen, die schon ganz lange hier vergraben waren und also sehr powervoll halt durch die Stadt gegangen sind. Und da hat sich am anderen Tag, also am Dienstag, hat sich die Assemblea, also die sandinistische Vollversammlung getroffen. Parallel dazu ist dann auch wieder schon eine ganz große Demonstration vor diesem Gebäude dann gelaufen und stundenlang standen dann halt auch alle und haben also wirklich sehr, sehr massiv so demonstriert, dass also eine Niederlage nicht heißt, das ist zu Ende mit uns, sondern jetzt erst recht. Und die Assemblea hat dann so ein Kommuniqué verabschiedet, was dann Daniel halt hinterher auch vorgelesen hat vor der Masse. Und da sind halt so Punkte drin, was ich so denke, das ist jetzt halt so die politische Stoßrichtung der Fremde für die nächste Zeit, wo sie halt sagen, also es wird
kannst du mal ein bisschen leiser sein, Johannes?
Es wird halt so zukünftig, wird die Fremde halt ganz klar alles, was die prinzipiellen Errungenschaften der Revolution sind, die werden sie verteidigen. Und damit gemeint ist halt zum Beispiel die Verstaatlichung der Banken, die Verstaatlichung des Außenhandels, die Frage der Ländereien, der Agrarreform. Und dass sie halt auch die Integrität und die Professionalität vom Heer und von der sandinistischen Polizei halt auch aufrechterhalten wollen, sich dafür auch einsetzen. Und halt alles, was über die Verfassung, also was verfassungsmäßig als demokratische Rechte halt auch
abgesichert ist.
Abgestimmt ist, ne? Was da drin geregelt ist, wie jetzt Streikrecht, Organisationsrecht, Demonstrationsrecht und so weiter.
Oh ja.
Ja, und es ist halt, denke ich, ach so, und da stand dann halt auch noch, also auch noch mal eine ganz wichtige Sache halt auch drin, dass die Fremde auch als eine Voraussetzung für eine zivile Machtübergabe ansieht, dass halt die Contra entwaffnet und demobilisiert wird.
Das heißt, das ist Bedingung für die Abgabe der Macht am 25.
Jetzt habe ich dich leider nicht verstanden.
Ich meinte, das ist Bedingung für die Abgabe der Macht am 25.
Naja, sagen wir mal so, das ist Parteiprogramm. Und das heißt also jetzt erstmal, dass damit halt also jetzt die Basis in so eine Richtung mobilisiert wird, beziehungsweise halt sich da ja sowieso auch in so eine Richtung hin organisiert. Andersrum ist es so, dass zum Beispiel Violeta Chamorro Gershon auch gesagt hat, sie ist sehr glücklich darüber und sehr froh darüber, dass halt von den Sandinisten keine Bedingungen an eine Machtübergabe gestellt werden und dass sie halt es halt auch gut voranschreiben sieht, diesen Prozess, und sie selber aber von sich aus halt auch ganz klar die Demobilisierung der Contras fordert, weil es gibt überhaupt keinen Grund mehr, dass die existieren, und die sollen ihre Waffen niederlegen und so zurückkommen.
Ja, hier kann...
Also man muss es so auf zwei Ebenen sehen, ne? Dass jetzt einmal halt so die Fremde jetzt ganz massiv halt dabei ist, sich als oppositionelle Kraft sich dafür ein Programm zu erarbeiten. Und dazu gehört dieses Comunicado.
Ah ja, weil Ja, bei uns ist das, was du gesagt hast, hier ein bisschen anders angekommen. Und zwar, bei uns kam das über die Medien so rüber, als hätte Ortega Bedingungen gestellt für die Übergabe der Macht. Also bevor er die übergibt, müssten die Kontras aufgelöst sein. Und die ganzen anderen Sachen, die du gesagt hast, müssten abgesichert sein. Mhm. Aber es ist
also ich denke, das ist im Moment echt noch schwer einzuschätzen, ob das jetzt wirklich die Bedingung ist oder ob das das Programm ist von der Partei. Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese Themen als solche halt jetzt grundsätzlich auch in der Basis diskutiert werden, ne? Und wo zum Beispiel auch in der Basis, in der sandinistischen Basis halt auch ganz klar gesagt wird, wir lassen die eine Volksentwaffnung wird hier nicht stattfinden und wird nicht stattfinden, also solange halt, also wird schon gar nicht stattfinden gegenüber denjenigen, die bisher halt auch die Mörder von unseren Angehörigen waren und halt auch nicht so lange grundsätzliche Sachen klar sind. Ich meine, die ganzen Errungenschaften der Revolution, ne? Also die wir da auch vorhin genannt haben, die Punkte, die sind ja durch die Verfassung tatsächlich abgesichert.
Alle.
Und eine Verfassungsänderung kann nur stattfinden bei einer Zweidrittelmehrheit und die hat die UNO nicht.
Mhm.
Das heißt also, um daran was zu ändern, müsste jetzt halt die neue Regierung im Prinzip gegen die Verfassung arbeiten. Und das, müssen wir mal sehen, ob sie das machen.
Ah ja. Ja, kannst du noch was sagen? Also wie viele Leute waren denn auf der Demo gestern?
Auf der Demo gestern?
Also auf diese Demo zur Assemblea.
Ja, oh ja, wie viel waren das da? Also da bestimmt direkt da vor der Assemblea waren so bestimmt so 10.000. Und dann ist dieser Zug danach noch runtergegangen zur Plaza. Plaza de la Revolution, da war ich jetzt selber da nicht mehr mit bei, aber die muss dann auch nochmal sehr voll gewesen sein.
Ja, da hieß es irgendwie hier was so mit 170.000 oder so. So grob.
Das kann ich nicht sagen, ich war da jetzt selber nicht mit bei dann da unten. Ne?
Ah, ja.
Aber die Plaza muss total voll gewesen sein dann noch. Und naja, 170 würde ich mal wahrscheinlich etwas übertrieben sehen. Aber also so, dann da unten waren es bestimmt zwischen 50 und 100.
Aha. Ja, und da war halt die Stimmung dann auch wieder entsprechend besser als die ganzen Tage vorher.
Ja, also die Stimmung innerhalb der sandinistischen Basis ist jetzt unglaublich gut, ne? Also sehr kämpferisch.
Super.
Und wo halt auch so jetzt versucht wird, so halt auf allen Ebenen sich einmal damit abzufinden, halt jetzt diese Oppositionspartei zu sein und da aber gleich halt so auch ranzugehen, zu sagen, also wir sind eigentlich die stärkste Kraft hier im Land, was ja faktisch auch richtig ist. Die Fremde ist die Partei, die halt die meisten Stimmen insgesamt gekriegt hat, ne?
Ja,
und da drin halt sich jetzt auch aufzubauen, ne? Und ihre Strukturen, ihre vorhandenen Strukturen halt jetzt auch abzusichern.
Mhm. Ja, gibt's jetzt vielleicht nochmal von der Fremde aus so ein bisschen was wie eine Wahlanalyse? So ein bisschen so eine Einschätzung, wie das Ganze zustande kam?
Also von der Fremde nur bedingt bis jetzt. Also bedingt insofern, dass Ortega auf dieser Rede da vom Olof Palme halt auch gesagt hat, sie haben beide gesagt, todo será mejor, letztendlich, also die Fremde und die UNO. Und dass halt die Bevölkerung jetzt aufgrund von ihrer Erfahrung, ihrer eigenen Situation, halt an so einer Aussage erstmal sagt, dann ja, mit der Fremde, die letzte Zeit, das war halt dann nicht unbedingt so mejor, also nicht so viel besser. Gucken wir mal, was die anderen bieten.
Mhm.
Und sich da haben halt auch zum Teil halt auch fangen lassen von Geld oder sonst was, ne? Aber also wir haben jetzt halt so auf ganz vielen Ebenen auch schon mal versucht zu diskutieren, das einzuschätzen. Und ich denke, dass ein großer Fehler schon dieser Wahlkampf, wie er geführt wurde, auch war, ne? Nämlich der eine unglaubliche Siegessicherheit demonstriert hat. Und es wird so eingeschätzt, dass viele Leute zum Schluss halt noch gesagt haben, nee, also die Fremde wählen wir nicht. Wir geben deren Denkzettel, dass da halt auch mal, also wenn die jetzt zu hoch gewinnt, dann gibt es da auch keine keine Selbstkritik mehr innerhalb der Partei, weil dann ja auch alles so klar weitergeht und da halt auch mal so ein Stück weit so ein Denkzettel verpassen wollten.
Obwohl also
die grundsätzlichen Punkte, was man vermuten kann, warum halt Leute UNO gewählt haben, ist, die UNO hat versprochen, den Wehrdienst abzuschaffen, ne? Und das hat ihnen sehr viele Stimmen gebracht, weil halt, also jeder Jugendliche, der jetzt noch im wehrdienstpflichtigen Alter war, für ihn es halt persönlich einfach die Hoffnung war, da nicht hinzumüssen. Und für viele Mütter, die halt auch Kinder schon verloren haben und so, hat es so nochmal einen Ausschlag gegeben, ne?
Wir haben hier jetzt auch nochmal gehört, also so zu dem Punkt, Wahlbeeinflussung vielleicht auch, welche Gründe das war, dass es auch während der Wahl jetzt noch, also am Tag der Wahl, Angriffe von der Kontra auf Wahllokale gab. Weißt du da was von? Also die Kontra hatte ja in einigen Regionen sowieso damit gedroht, dass wenn die Leute in Dörfern nicht UNO wählen, dass sie dann dran sind. Mhm. Weißt du da was drüber?
Also ich habe sowas auch gehört, dass sowas passiert ist, aber es ist so, dass jetzt zum Beispiel auch von diesen ganzen Beobachtergruppen, ne, die gesagt haben, also es gab Vorfälle am Wahltag, es gab aber Vorfälle halt auch beidseitig, und wo sie halt so gesagt haben, also die Wahl als solche insgesamt kann aufgrund von so einzelnen Ereignissen, kann die nicht angezweifelt werden, ne?
Ja, was ist jetzt noch, was hier auch noch rüberkam, ist, dass es jetzt mittlerweile verstärkte Übergriffe gibt gegen Sandinisten von UNO-Anhängern, mit Leuten mit Steinen beschmissen werden und so weiter.
Das ist richtig, also die gibt's auch, ne? Und da denke ich auch, also da denke ich auch, dass sich das nochmal so zuspitzt. Also wir hatten gerade schon mal auch telefoniert mit Deutschland und da auch so gesagt, ich habe den Eindruck, die Violeta Chamorro versucht im Moment so diese ganze Anhängerschaft ruhig zu halten. Sie schlägt da sehr moderate Töne an, also dass sie zum Beispiel auch die Contra-Demobilisierung fordert und halt Ruhe halten und so auf Kooperation mit den Sandinisten auch so ein bisschen so hinzielt. Und ich denke, dass das jetzt einfach für diese Übergangsphase, die ja doch sehr angeheizt ist in der Bevölkerung, dass sie da so versuchen, das erstmal nochmal ihr eigenes Programm auch niederzukochen, ne? Aber ich denke, dass viele, wir haben das auch von Freunden schon mitgekriegt, die jetzt schon bedroht worden sind, haha, jetzt haben wir es geschafft, jetzt seid ihr dran und passt bloß auf, wann es euch jetzt an den Kragen geht und so. Also so eine Sachen laufen natürlich, das ist auch ganz logisch, ne? Und es wird noch viel logischer, wenn dann halt noch mehr Kontras auch zurückkommen. Mhm. Und das ist auch ein unheimlicher Konfliktpunkt hier drin, das ist auch ein ganz, ganz klarer sozialer Konfliktpunkt. Aber da muss man einfach jetzt mal sehen, es ist einfach noch zu kurz jetzt nach der Wahl, um zu sagen, es geht in so eine Richtung, es geht in so eine Richtung, ne? Man muss einfach jetzt da so dranbleiben und gucken, wie sich jetzt das nochmal, also was sich auch auf welcher Seite wie festigt, ne?
Ja gut. Es gibt ja jetzt bestimmt auch so ein bisschen mal so nähere Zahlen darüber, welche Kommunen zum Beispiel noch in Hand der FSLN sind. Ich glaube, Leon auf jeden Fall noch. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Also zu den Kommunen direkt kann ich noch nicht so viel sagen. Da weiß ich jetzt nur, da weiß ich jetzt nur halt, welche Region zum Beispiel jetzt assembleamäßig wie gewählt haben, ne? Uh-huh. Und die Kommunen, da soll es heute den detaillierten Plan geben. Uh-huh. Heute Nachmittag die detaillierten Zahlen. Also es gibt halt so jetzt mehr auf einer Gerüchtsebene, allerdings jetzt noch nicht bestätigt vom CSE, dass halt Leon zum Beispiel noch in sandinistischer Hand geblieben ist, dass Masaya vollkommen gefallen ist. Und also was halt auch ganz extrem ist, das muss man da auch mal erwähnen, dass hier auch in Managua Stadtteile, die eigentlich ganz eindeutig immer ihre, die, also wo die Strände immer ihre Basis hatte, dass da also die UNO zum Teil sämtliche Diputados für die Assemblea stellt, ne?
Oh ja.
Oder ja.
Also
auch so ein, da ist so ein Stadtteil hier in Managua, der ist neu aufgebaut worden, wo eigentlich nur Militärs und fremde Aktivisten wohnen, und dort hat die UNO gewonnen, ne?
Das ist ja seltsam.
Also das ist so dieser Bevölkerungsteil, der halt mal so einen kleinen Dämpfer verpassen wollte.
Ja, das ist irgendwie eine ziemlich seltsame Situation. Ich denke, da wird wahrscheinlich die nächste Zeit nur noch einiges an Klarheit drüber kriegen müssen.
Ja.
Ja. Ja gut, dann lassen wir das mal so weit. Wir machen nächsten Dienstag so und so nochmal eine Sendung auch. Du bist ja, bist du am Montag noch da?
Ja.
vibrante palpita de mi pueblo del cora que el valor junto dale en mis venas y agita sangre y día de El Salvador. Soy el aliento de cantir de campanas anunciando la feliz redención de una más de las cinco vermas que estrenará su liberación. Nicaragua y El Salvador, unidos en la revolución. 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 Patria libre, por eso luchamos. No queremos al día que invasó. Por la patria la vida ofrendamos con corazón y mucho valor. Todo el pueblo en un mismo camino, sacudiendo del yugo opresor. Arabundo, Martín y Sandino, Nicaragua y El Salvador. Nicaragua y El Salvador, unidos en la revolución. 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 Nicaragua y El Salvador,
y Guatemala,
unidos en la revolución. Nicaragua y El Salvador,
y Guatemala,
unidos en la revolución. Nicaragua y El Salvador,
y Guatemala,
unidos en la revolución. Nicaragua y El Salvador.
Ja, das war jetzt erstmal der Teil so zu Nicaragua. In dem Lied kam das ja, glaube ich, jetzt auch ganz gut raus. So der Zusammenhang zwischen Nicaragua, El Salvador, Guatemala, also die ganze Region da. Und wir haben heute nochmal mit Radio Venceremos in Köln geredet. Um mal zu gucken, so die Einschätzung, wie sieht die FMLN das, beziehungsweise wie wird es in Salvador eingeschätzt, die ganze Sache. Ich habe jetzt nochmal eine Bitte an irgendjemanden, der heute bei dem Prozess, bei dem Skin-Prozess war, hier dann die nächste Zeit irgendwann mal anzurufen, weil es sollten eigentlich Leute von der Antifa hierher kommen, die sind bis jetzt noch nicht da. Falls die nicht kommen sollten, wäre es ganz gut, wenn jemand dann anruft und hier das beschreibt, wie das heute gelaufen ist auf dem Prozess. Ich denke, das ist ganz wichtig, da was mitzukriegen davon. So, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Gespräch, was wir mit Radio Venceremos in Köln geführt haben.
Ja, hier ist Radio Dreieckland. Ich wollte mal bei euch nachfragen, so wie denn die Stimmung in El Salvador ist, so jetzt nach dem Wahlergebnis in Nicaragua, was da in Salvador oder außerhalb, was da gerade zur Stimmung ist.
Ja, die Wahlergebnisse in Nicaragua hat uns alles sehr überrascht und niemand hat damit gerechnet, sowohl hier wie dort, überall, die Presse, alle Leute waren sehr überrascht, ne? Aber wir wissen, dass diese Ergebnisse ein Grund dafür ist die wirtschaftliche Krise, die in Nicaragua war, die wiederum ihre Gründe bei der US-Embargo und diese militärische Aggression der Kontrasoldner, die von den USA unterstützt werden. Auch, also da muss man die Gründe suchen, auch bei der Anstellung der Hilfe der BRD, ne, die jetzt in der Zwischenzeit auch mal wieder gesagt hat, dass sie überlegen werden und das diskutieren werden, das wir einzunehmen, ne. Aber wir müssen ja auch denken, dass die große Wählerschaft, die es gab, ne, so mehr als 90% der Leute haben in Nicaragua gewählt, der Wahlberechtigten. Ne, und davon 42% haben die FSLN gewählt, und das ist ein sehr bewusstes Wort, dass die Leute wissen, dass welche die Gründe von ihrer wirtschaftlichen Krise ist. Das ist ein Votum, der trotz der Misere und trotz der Hunger, das sie gehabt haben. Aber also die anderen, ne, die anderen Leute, die Violetta gewählt haben, das muss man ja auch sehen, dass die Leute sich überlegt haben wollen, dass wenn die Frente Sandinista nicht mehr an die Macht ist, sondern jemand anderes, dass diese ganzen Aggressionen von außen stoppen wurden und dass es wahrscheinlich für die wirtschaftliche Situation in Nicaragua besser wird. Ne? Das ist die einzige Möglichkeit, die man sich erklären kann. Ne?
Und so konkret zu die Stimmung in Salvador? Also da jetzt in Bezug auf die Wahlergebnisse, kannst du dazu was sagen?
Nein, in El Salvador, es gibt verschiedene Reaktionen darüber. Ne? Dass von den Militärs und von Seiten der Regierung ist natürlich eine hohe Stimmung da, ne? So von wegen einem Sieg der Demokratie. Ne? Und so, aber von anderen Leuten, ne? wie zum Beispiel von den anderen Parteien, von den MNR oder Chavez Mena sogar, ne? So, dass sie nehmen das als ein Beispiel für einen freien demokratischen Wahlen in einem Land, was in El Salvador und in Lateinamerika gar nicht der Fall ist. Ne? Mhm. Dass es nur möglich gewesen ist dadurch, dass die FSLN dazu den Boden vorbereitet hat, dass es solche Wahlen stattfinden konnten, wo die Leute wirklich ihre Stimme sagen konnten. Ne? Und dann fordern sie ja nochmal die Regierung auf einen Dialog, dass es mit der in El Salvador auch so in Verhandlungen kommen, dass es eine politische Lösung geben soll.
Von der FMLN gab es ja ein Kommuniqué zu den Wahlen zu Nicaragua. Kannst du daraus vielleicht mal was vorlesen?
Ja, ich kann das vielleicht alles lesen. Das ist ja kein langer Kommuniqué. Ich lese das jetzt vor, ne? An das salvadorianische Volk und die internationale Gemeinschaft in Bezug auf die allgemeinen Wahlen, die am 25. Februar in Nicaragua stattfanden, erklärt die FMLN Folgendes mit. Erstens, die Wahlen in Nicaragua waren für die ganze Welt sichtbar ein Beweis der demokratischen Verpflichtung und Berufung der FSLN, die diese historische Verantwortung mutig und mit äußersten Konsequenz übernommen hat. Zweitens, nur der Sieg von 1979 und die folgende Konsolidierung der sandinistischen Volksrevolution machten es erst möglich, dass saubere und vom demokratischen Gesichtspunkt aus einwandfreie Wahlen durchgeführt werden konnten, und dies trotz der zahllosen, unberechtigten und sogar verbrecherischen Hindernisse, die die USA Nicaragua mit ihrer Politik 10 Jahre lang in den Weg gelegt haben. Drittens, wir bedauern zutiefst das ungünstigste Ergebnisse, das die Frente Sandinista in diesen Wahlen erzielt hat, die jedoch ebenfalls gezeigt haben, dass die FSLN als einzelne Partei die wichtigste und einflussreichste politische Kraft Nicaraguas ist. Und zweifellos die bedeutendste Garantie für die Entwicklung der Demokratie zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Beteiligung des Volkes. Viertens, als Revolutionären erfüllt uns die Ehrlichkeit, das Verantwortungsbewusstsein, der Glaube an die Zukunft und die Konsequenz unserer sandinistischen Brüder mit Stolz. Diese politische Haltung wird ohne jeden Zweifel zu größeren Stärken und höheren Siegesperspektiven im berechtigten Kampf der FSLN und der demokratischen und revolutionären Kräften der ganzen Region führen. Fünftens, die demokratische Entwicklung, die die Frente Sandinista in Nicaragua in Gang gesetzt hat, steht klar im Gegensatz zu den systematischen Unterdrückung der demokratischen Freiheit, der massiven Repression, der diktatorischen Herrschaft, der Unnachgiebigkeit, mit der die faschistischen Teile der Führung der salvadorianischen Streitkräfte der Oligarchie und der Arena-Partei an ihrem Machtmonopol festhalten. Sechstens, in dieser neuen Situation, die den wirklich demokratischen Prozess in Nicaragua hervorgebracht hat, werden wir unseren Kampf für die Erlangung einer echten Demokratie in El Salvador verdoppeln, für den so viel Blut unseres Volkes vergossen worden ist. Für dieses historische Ziel wird die FMLN gemeinsam mit allen politischen und sozialen Kräften und Bereichen El Salvador tätig sein, die an diesen demokratischen Hoffnungen teilhaben, die Generalkommandantur der FMLN. Ja, das ist der Kommuniqué von der FMLN dazu.
Kannst du jetzt vielleicht noch so mal die, also zur aktuellen Situation in El Salvador, also allgemein noch mal was sagen? Weil irgendwie hier auch rüberkam, dass es Angriffe auf zurückkehrende Flüchtlinge aus Honduras gegeben hat. Stimmt das? Ist da was dran? Oder überhaupt die Situation in den Lagern im Moment?
Also die Lage in El Salvador ist jetzt eher ein politischer Kampf. Das ist sehr, hat sehr große Bedeutung, ne? Was den Dialog anbetrifft. Nur alle möglichen Kräfte sind dafür, einen Dialog zu führen. Das heißt, die sind immer dafür gewesen, aber die sind jetzt ganz aktiv dabei. Die machen ihre eigenen Vorschläge, wie das weiter aussehen soll, und sie möchten ja auch, dass ihre Stimme gehört wird. Ne? Was nicht anderes ist als das, was die FMLN vorgeschlagen hat, vorher in ihrem Vorschlag der Regierung der breiten Beteiligung. Ne? Und also, weil die wirtschaftliche Lage in El Salvador ist jetzt sehr hart. Die Regierung von Cristiani hat sehr starke Liberalisierungsmaßnahmen durchgeführt, sofort wegen weniger Steuer für die Exporteure und für die Importeure, und das bedeutet für andere Liberalisierung der Preise, und dann gehen die alle in die Höhe und Transport wird teurer und alles wird teurer, was früher nicht teurer war. Ne? Und also das betrifft alle, nicht nur die ganz arme Bevölkerung, die sowieso und sehr stark, aber jetzt auch die Mittelklasse, die Unternehmer, und die haben das ja auch mitgekriegt, dass solange es Krieg gibt, dann gibt es keinen Aufschwung der Wirtschaft, und Frieden kann sie auch nur geben, wenn man verhandelt, und Verhandlung, deswegen sind sie für Verhandlung, ne? Wir dann mit der FMLN, ne? Aber also was die Flüchtlinge anbetrifft, die zurückkommen, die werden jetzt im März, am 25. März, werden eine neue Siedlung also eröffnen, so offiziell eröffnen am 25. März. Das heißt, sie möchten, diese Siedlung heißt Segundo Montes, das ist in Morazán. Und sie hoffen, dass es viele Delegationen von Ausland kommen, weil das ist für sie ein großes Ereignis, dass sie das machen wollen. Ne? Und sonst haben wir gehört, dass sie bis Anfang März den ganzen Lagern in San Antonio und Colomoncagua, dass die ganzen Leute bis Anfang März zurückkehren wollten.
Von den Angriffen weißt du selber jetzt nichts oder wisst ihr nichts?
In Honduras?
Nee, nicht. Nee, in El Salvador, also zurückkehrende Flüchtlinge aus Honduras.
Was wir gehört haben, also waren nicht Angriffe, sondern dass es Teile von den Militär sich eingemischt haben und da rumfummen wollten. Und dass die FMLN hinter denen war und die rausgeschmissen hat. Mhm. Aber andere Nachricht haben wir nicht dazu.
Ja gut, dann danke ich dir erstmal.
Ja, okay.
Okay, warte mal schnell.
To find out where we are coming from. Mosquito kings, pirates and slavery. Indian, British and Africans. Coconut, cassava, fish and shackling. A drink of rum. I hope the nets don't come back empty. Cause in these times of war and misery,
bullet flies. The sound of machine guns fill the air. Yeah, smoke and fire rise up in the sky. Ha. The cries of pain are everywhere. On the battleground, a young man falls, covered with blood burned by the sun. Fighting for a cause he can't recall. He was paid by a man in Washington. Yeah. 'Cause in these times of war and misery, we've got to lift our voices high and sing. Let the world know it just can't let it be. Struggle for peace is everywhere. Yeah. Lockdown, lockdown, Central America. Raise your voices and sing for peace. Rock down, rock down, Central America. Rock down with Nicaragua, Panama, yeah. Rock, rock.
Ja, das war soweit jetzt ein bisschen afro-nicaragischer Reggae. Jetzt wollen wir noch kurz vielleicht an der Stelle nicht vergessen, das Waffenkonto zu nennen, bevor wir weitermachen mit Antifas. Und zwar Waffen für El Salvador, Postgiroamt Berlin West, Sonderkonto 28859-107. Die Bankleitzahl 100-110. Also nochmal. Postgiroamt Berlin West, Sonderkonto 28859-107, Bankleitzahl 100-110. Ja, ich denke, die salvadorianische Befreiungsbewegung FMLN braucht jetzt wahrscheinlich nochmal mehr Unterstützung, weil ihre Lage natürlich etwas schwieriger geworden ist. Jetzt kommen wir zu dem Prozess gegen einen Skinhead hier in Freiburg, aber ich gebe dann am besten gleich rein ins Studio. Es sind doch noch zwei Leute der Antifa gekommen, bedanke mich aber nochmal bei der Person, die angerufen hat, die das auch vermitteln wollte. So, und jetzt gehen wir rein.
Ja, am Dienstag, dem 27. Februar und heute war am Amtsgericht Freiburg der Prozess gegen den Neonazi Patrick Kromer und heute war auch Urteilsverkündung. Jetzt fände ich es erstmal gut, wenn ihr nochmal was zum Hintergrund sagen würdet, wie es überhaupt dazu kam zu dem Prozess.
Ja, das war so, dass am 29. Juli 1989 in Kirchzarten das Jugendzentrum überfallen worden ist, und zwar von 15 Faschisten hier aus Freiburg und Umgebung. Und bei dieser Aktion von denen sind halt mehrere Leute verletzt worden und die Einrichtung des Jugendzentrums zerdeppert worden. Es war ziemlich gefährlich für Leute gewesen da drin und naja, die sind dann später in der Stadt, sind dann vier geschnappt worden von der Polizei, weil sie da auch noch Passanten angepöbelt haben.
Es war das erste Mal, dass auch die so namentlich bekannt sind und dass es auch Prozesse gibt.
Nee, bekannt geworden sind diese Personen schon bei einem anderen Prozess, und zwar wegen der Clara 100. Da weiß ich jetzt aber nicht genau, wann der war. Ich glaube im Frühjahr 89.
Wo es einen Überfall auf die Clara 100 gegeben hat. Und so der Prozessverlauf dann Dienstag und heute?
Ja, am Dienstag war es so, dass erstmal die Betroffenen aus dem AJ Kirchzarten ihre Aussagen gemacht haben, wo sie halt geschildert haben, was da passiert ist, wie es abging und auch mit welcher Brutalität die Faschos da vorgegangen sind. Also die haben den Leuten da Barhocker über den Schädel gezogen, Bierflaschen durch die Gegend geschmissen, die Einrichtung zerstört. Ja, das war so der Vormittag. Und am Nachmittag wurden dann die beteiligten Faschos gehört. Als erster Zeuge trat auf Frank Bormann, der aber sich bei seinen Aussagen darauf berufen hat, dass er sich selbst belasten könnte und deswegen die Aussagen verweigert hat und im Grunde genommen der auch sich auf erheblichen Alkoholkonsum berufen hat und deswegen angeblich nichts mehr wüsste. Und ja, ähnlich war es mit dem zweiten Zeugen, mit, oh Gott, wo ist er denn? Jetzt finde ich den Namen nicht. Oliver Couch, genau. Oliver Couch, dem eigentlich der Großteil der Aktivitäten damals beim Überfall zugeschrieben wird, der auch von allen Beteiligten wiedererkannt wurde und wo auch gesagt wurde, dass er derjenige war, der da wohl am meisten mit rumgeschlägert hat. Der hat sich dann halt auch darauf berufen, dass er das Verfahren selber noch laufen hat und sich selbst belasten könnte und deswegen nichts zur eigentlichen Sache aussagen will. Und nach mehreren Hinweisen, nachdem die Richterin auch mehrmals die Leute darauf hingewiesen hat, sie brauchen hier ja nichts sagen, ja, kam das dann auch so an. Sie haben einfach nichts gesagt und sich, das Einzige, was sie gesagt haben, dass sie viel getrunken haben und alle Sternhagel voll angeblich waren.
Und dann war eben heute die Urteilsverkündung.
Na, heute wurde dann noch ein Zeuge angehört, und zwar der Herrgarten, wie heißt der, Stefan?
Stefan Herrgarten.
Stefan Herrgarten. Der saß halt gleich drin im Gericht, und dem wurden dann halt auch nochmal Fragen gestellt, und irgendwie sah das alles nicht so ganz motiviert aus von der Richterin und Staatsanwalt, weil, vielleicht schon, weil am Dienstag so viele Zeugen verhört worden sind. Jedenfalls dieser Stefan Herrgarten hat auch versucht, sich aus allem rauszureden, hat gesagt, er hat von der ganzen Geschichte sehr wenig mitgekriegt. So. Er weiß zwar, dass er dabei war, aber er hat zwei Joints geraucht und einen Trip geschmissen und irgendwie wüsste er überhaupt nichts mehr. Und hat sich dann ein bisschen verplappert. Der Nebenkläger, der Anwalt von den Nebenklägern, hat dann nochmal nachgehakt, warum er denn dann wüsste, dass er im Fuchsbau, das ist eine Kneipe in Kirchzarten gewesen ist. Und ja, da war irgendwie dann so ein bisschen baff gewesen, oder? Aber das hat dann im Verfahren eigentlich nichts mehr ausgemacht, so, dass der Anwalt da versucht hat, den noch festzunageln. Naja, der hat sich halt die ganze Zeit jetzt auf seinen Trip da berufen, und so ist, sind die ganzen Staatsanwalt, Richterin und Nebenkläger gar nicht richtig an rangekommen und so. Was war jetzt noch wichtig bei dem?
Eigentlich hatten sich, glaube ich, alle Beteiligten von diesem Stefan Herrgarten ziemlich viel erhofft, weil sein Prozess bezüglich dieses Überfalls schon abgeschlossen ist und er somit aussagen musste, sich also nicht darauf berufen könnte, auf Selbstbelastung oder irgendwelche anderen Geschichten. Aber gut, er hat sich dann halt diese Story einfallen lassen, dass er völlig zugewiesen wäre und so nichts mehr wusste. Und das war dann wohl doch schon ein bisschen enttäuschend. Ja, nachdem dann der Herrgarten verhört wurde, hat der Staatsanwalt sein Plädoyer abgelassen. Und er wollte den Kromer wegen schweren Landfriedensbruch verknacken und hat vorgeschlagen, 17 Monate ohne Bewährung. Zwar hätte die Beweisaufnahme erbracht, dass Patrick Kromer selber nicht konkrete Taten zugeordnet werden können, aber es wäre von allen Zeugen eindeutig belegt worden, dass Patrick Kromer dabei war. Und da aus dieser Gruppe schwere Körperverletzungen hervorgegangen sind, Sachbeschädigungen ausgeübt wurden und auch Geld abhanden gekommen ist, wobei das nicht ganz geklärt werden konnte, wer das nun war, war für den Staatsanwaltschaft eben der Tatbestand von schweren Landfriedensbruch gegeben. Dann hat dann der Rechtsanwalt Jansen, der Vertreter der Nebenkläger, nochmal versucht, das Ganze so ein bisschen auf die politische Ebene zu heben, was aber ja schon vorher eigentlich auch durch die Befragung von Seiten der Richterin und Staatsanwaltschaft der einzelnen Zeugen überhaupt nicht in diese Richtung, wo die Befragung nicht in diese Richtung lief. Und auch in diesem Plädoyer, gut, er hat es gebracht und die Leute haben sich angehört, aber es kam hinterher in der Urteilsbegründung auch irgendwie kein bisschen vor, dass es für diese Tat doch einen politischen Hintergrund gegeben hätte. Und er hat sich im Großen und Ganzen dann der Staatsanwaltschaft angeschlossen in seinen Forderungen. Ja, was sollte der?
Ja, der Verteidiger vom Angeklagten hat sich relativ verhalten. Der hat im Endeffekt 6 Monate auf Bewährung gefordert, hat dafür Gründe genannt, miserable Jugend des Angeklagten, verheiratet, Kind und was weiß ich, alles Mögliche, und hat es immer wieder bedauert, dass, nicht bedauert, Versprecher, hat sich irgendwie so eingeschleimt bei den Leuten aus Kirchzarten, dass ja zum Glück nichts passiert wäre und bla blub irgendwie. Also der hat sich ziemlich verhalten in der Strafzumessung. Und was er hätte noch machen können, wäre halt irgendwie versuchen, das halt auf so einen Konflikt so zwischen Jugendlichen zu machen. Und das hat er aber sein gelassen, das war dann ganz gut gewesen, weil das ist ja eigentlich üblich, also das kennen wir auch von anderen Prozessen, dass halt alle möglichen Auseinandersetzungen auf so Jugendkonflikte reduziert werden. Das war hier zwar im Ansatz auch so, aber das, nicht so krass.
Und das Strafmaß letztendlich jetzt war 1 Jahr ohne Bewährung.
Ja. Ja, ich meine, ich kann vielleicht noch was zum nächsten Prozess sagen. Der läuft dann am 9.3., da weiß ich jetzt aber nicht gegen wen. Und das wird voraussichtlich auch um 9 Uhr morgens anfangen. Und da Leute, die dahin wollen, also das ist auf jeden Fall gut, dahin zu gehen, dass die Sitzbänke besetzt sind, damit da nicht so viele Faschisten reinkommen, wenn überhaupt. Und da sollen sich die Leute dann halt vorher beim Radio nochmal informieren, oder es wird auch durchs Radio durchgesagt und Plakate noch aufgehängt.
Ja, ich denke, es wäre wahrscheinlich noch ganz interessant, jetzt nochmal darüber zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, weil es ist ja eine ziemlich neue Sache, dass jemand in den Knast einfährt von Faschos, aber das können wir jetzt leider dann nicht mehr machen, weil die Zeit rum ist, aber ich denke, da wird es noch genug Gelegenheit für geben, sich darüber nochmal auseinanderzusetzen.
Antifa-Radio.
Ja, genau, ihr könnt vielleicht noch sagen, wann es Antifa-Radio ist, da wird es vielleicht auch nochmal genauer drin vorkommen. Das ist, soweit ich weiß, Sonntag.
Ja, also die nächste Sendung vom Antifa-Radio ist am 4. März. Abends um 19 Uhr fängt die an.
Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei euch. Tschüss.
Ciao.
Ja, das war jetzt das Info für heute. Heute etwas anders als normal. Wir haben jetzt noch Veranstaltungshinweise. Und zwar gibt es heute Abend von der Chile-Gruppe gibt's eine Veranstaltung um 20 Uhr im Jos Fritz. Und da geht es um die... Ja, da gibt es einen Vertreter der Frente Patriotico, Manuel Rodriguez. Der erzählt ein bisschen was zur Situation nach der Wahl und Sieg von Albin. Und zu der Befreiungsaktion von ca. 50 politischen Gefangenen. Das waren, soweit ich weiß, auch Gefangene der Frente Patriotico Manuel Rodriguez. Morgen Abend gibt es einen Radio-Workshop. Also morgen beginnt ein Workshop, das heißt, also vom Radio, da wird ein Film morgen gezeigt, der auch für Nicht-Teilnehmerinnen des Workshops, der am Wochenende läuft, laufen wird. Das ist um 20 Uhr im Infobüro Krete-Gelände. Dann gibt es morgen im Info, was ziemlich wichtig ist, einen Prozessbericht, und zwar vom Startbahnprozess. Da haben sich anscheinend heute ziemlich existenzielle Entwicklungen ergeben. Könnt ihr morgen mal reinhören ins Info. Und jetzt noch am Sonntag gibt es eine Debatte zwischen 12 und 14 Uhr zum Thema. Thema anhand von der gesprühten Parole hier im Grün: Ist die Zukunft weiblich oder gar nicht? Um diese Frage wird es also bei dieser Debatte gehen, also im ersten Teil. Im zweiten Teil geht es um die Rolle von Männergruppen innerhalb des Patriarchats, also die Frage, was ist Ziel und Intention von Männergruppen. Im dritten Teil diskutieren Männer und Frauen, ob gemeinsame Strategien möglich und sinnvoll sind. Natürlich ist wie immer bei allen Sendungen und gerade bei dieser Debattensendung Beteiligung der Hörerinnen und Hörer notwendig und richtig und gut. Also Sonntag, 4. März zwischen 12 und 14 Uhr.
Soundtrash is on the way of the day.